Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pia liest. Und meine verspäteten Neujahrswünsche für euch, alles Liebe, Gesundheit, Glück, Erfolg, alles was ihr braucht, stelle ich hier direkt an den Anfang. Wir sind im letzten Samstag des Januar und ich habe euch heute eine Folge mitgebracht, die längst überfällig ist tatsächlich. Ein paar gibt es, die immer mal wieder fragen, wann kommen denn nochmal neue Folgen von Alice im Wunderland? Und jetzt ist es soweit, nachdem Folge 1 im Remake hier im Podcast schon wieder ein Jahr her ist, gibt es heute Kapitel 2 und 3 zusammen. Und ich will gar nicht so viel weiter schnacken, möchte euch einfach viel Spaß wünschen und natürlich vorher noch ein kleines Update geben. Ist wirklich nur ein ganz kleines dieses Mal. Erschienen in diesem Monat mit meiner Stimme sind folgende Hörbücher. Einmal Irida und das Rätsel der Ruine von Markus Heitz, erschienen bei Oettinger Audio. Und Wicked Games von Bianca Moff, gesprochen gemeinsam mit Till Beck habe ich das. Und das ist erschienen bei Random House Audio. Das sind tatsächlich zwei sehr gegensätzliche Bücher. Bei Irida handelt es sich um ein Kinder-Jugendbuch. Ich würde sagen, so ab 13, 14, vielleicht auch 12. Ab 12, ja. Es ist ein ganz, also das ist der zweite Teil von einer Trilogie. Und es geht um Irida, die, ich sag mal, ein besonderes Mädchen ist. Und die ermittelt mit ihren Freunden zusammen mit den Furchtlosen, so nennen sie sich, in einer, ja, vielleicht magisch-übernatürlichen Angelegenheit. Es ist sehr spannend und hat mir unglaublichen Spaß gemacht zu lesen. Es sind tolle Kollegen mit an Bord und ich wünsche euch da ganz viel Spaß beim Hören. Wie gesagt, ist vielleicht auch was für eure schon älteren Kinder. Und Wicked Games ist ganz anders. Wir haben hier eine New Adult Romance mit ordentlich Spice. Das habe ich gemeinsam mit Till Beck gelesen. So, das war's schon. Und bevor wir jetzt wirklich zur Geschichte kommen, möchte ich natürlich noch einmal Danke sagen. Und zwar an Christina und Gordon, die mir beide via PayPal einen Betrag übersandt haben. Das könnt ihr auch tun, wenn ihr mich monetär unterstützen möchtet. An danke@pia-lies.de einen Betrag eurer Wahl senden. Diese Beträge dienen unter anderem dazu, die Podcast-Kosten quasi zu decken. Und hier und da bleibt dann vielleicht noch der ein oder andere Euro für einen Schokoriegel übrig. Genau, so ist das. Wenn ihr mich auch unterstützen möchtet, könnt ihr das tun oder eben eine möglichst gute Bewertung bei der Podcast-App eurer Wahl hinterlassen, bei Spotify entsprechende Sterne geben oder meinen Podcast an Freunde, Bekannte und Verwandte weiterempfehlen. Je mehr Hörer, Herzchen, desto besser. Und mehr bleibt mir nicht zu sagen. Ich wünsche euch ein tolles neues Jahr 2026 und übergebe euch jetzt zu Alice ins Wunderland. Alice Abenteuer im Wunderland von Lewis Carroll. Aus dem Englischen von Antonia Zimmermann. Zweites Kapitel. Der Tränenpfuhl.
Verquerer und Verquerer, rief Alice. Sie war so überrascht, dass sie im Augenblick ihre eigene Sprache ganz vergaß. Jetzt werde ich auseinandergeschoben wie das längste Teleskop, das es je gab. Lebt wohl, Füße!
Denn als sie auf ihre Füße hinabsah, konnte sie sie kaum mehr zu Gesicht bekommen. So weit fort waren sie schon.
Oh, meine armen Füßchen! Wer euch wohl nun Schuhe und Strümpfe anziehen wird, meine Besten, denn ich kann es unmöglich tun. Ich bin viel zu weit weg, um mich mit euch abzugeben. Ihr müsst sehen, wie ihr fertig werdet. Aber gut muss ich zu ihnen sein, dachte Alice. Sonst gehen sie vielleicht nicht, wohin ich gehen möchte. Lass mal sehen. Ich will ihnen jedes Weihnachten ein paar neue Stiefel schenken.
Und sie dachte sich aus, wie sie das anfangen würde.
Sie müssen per Fracht gehen, dachte sie. Wie drollig es sein wird, seinen eigenen Füßen ein Geschenk zu schicken und wie komisch die Adresse aussehen wird. An Alice rechten Fuß, wohlgeboren, Fußteppich, nicht weit vom Kamin, mit Alice grüßen. Oh, was für ein unsinnig Schwatze.
Gerade in dem Augenblick stieß sie mit dem Kopf an die Decke. Sie war in der Tat über 9 Fuß groß. Und sie nahm sogleich den kleinen goldenen Schlüssel auf und rannte nach der Gartentür.
Arme Alice. Das Höchste, was sie tun konnte, war auf der Seite liegend, mit einem Auge nach dem Garten hinunterzusehen. Aber an Durchgehen war weniger als je zu denken. Sie setzte sich hin und fing wieder an zu weinen. »Du solltest dich schämen«, sagte Alice. »Solch großes Mädchen«, da hatte sie wohl recht, »noch so zu weinen. Höre gleich auf, sage ich dir.« Aber sie weinte trotzdem fort und vergoss Tränen eimerweise, bis sich zuletzt ein großer Pfuhl um sie bildete, ungefähr 4 Zoll tief und den halben Korridor lang. Nach einem Weilchen hörte sie Schritte in der Entfernung und trocknete schnell ihre Tränen, um zu sehen, wer es sei. Es war das weiße Kaninchen, das prachtvoll geputzt zurückkam, mit einem paar weißen Handschuhen in einer Hand und einem Fächer in der anderen. Es trippelte in großer Eile entlang vor sich hinredend: »Oh, die Herzogin, die wird mal außer sich sein, wenn ich sie warten lasse.« Alice war so ratlos, dass sie jeden um Hilfe gerufen hätte. Als das Kaninchen daher in ihre Nähe kam, fing sie mit leiser, schüchterner Stimme an: »Bitte, lieber Herr.« Das Kaninchen fuhr zusammen, ließ die weißen Handschuhe und den Fächer fallen und lief davon in die Nacht hinein, so schnell es konnte. Alice nahm den Fächer und die Handschuhe auf, und da der Gang sehr heiß war, fächelte sie sich, während sie so zu sich selbst sprach: »Wunderbar. Wie seltsam heute alles ist. Und gestern war es ganz wie gewöhnlich. Ob ich wohl in der Nacht umgewechselt worden bin? Lass mal sehen. War ich dieselbe, als ich heute früh aufstand? Es kommt mir fast vor, als hätte ich wie eine Veränderung in mir gefühlt. Aber wenn ich nicht dieselbe bin, dann ist die Frage, wer in aller Welt bin ich? Ja, das ist das Rätsel.« So ging sie in Gedanken alle Kinder ihres Alters durch, die sie kannte, um zu sehen, ob sie in eins davon verwandelt wäre. »Ich bin sicherlich nicht Ida«, sagte sie, »denn die trägt lange Locken und mein Haar ist gar nicht lockig. Und bestimmt kann ich nicht Clara sein, denn ich weiß eine ganze Menge. Und sie, oh, sie weiß so sehr wenig. Außerdem, sie ist sie selbst und ich bin ich. Und, oh, wie konfus es alles ist. Ich will versuchen, ob ich noch alles weiß, was ich sonst wusste. Lass sehen. 4 mal 5 ist 12 und 4 mal 6 ist 13 und 4 mal 7 ist... Oh weh, auf die Art komme ich nie bis 20. Aber das 1 mal 1 hat nicht so viel zu sagen. Ich will Geografie nehmen. London ist die Hauptstadt von Paris und Paris ist die Hauptstadt von Rom und Rom... Nein, ich wette, das ist alles falsch. Ich muss in Clara verwandelt worden sein. Ich will noch einmal sehen, ob ich sagen kann, bei einem Wirte.« Und sie faltete die Hände, als ob sie ihrer Lehrerin hersagte, und fing an. Aber ihre Stimme klang rau und ungewohnt, und die Worte kamen nicht wie sonst. »Bei einem Wirte, wunderwild. Da war ich jüngst zu Gaste. Ein Bienennest, das war sein Schild, in einer braunen Tatze. Es war der grimme Zottelbär, bei dem ich eingekehrt. Mit süßem Honigseim hat er sich selber wohl genährt.« »Das kommt mir gar nicht richtig vor«, sagte die arme Alice, und Tränen kamen ihr in die Augen, als sie weitersprach. »Ich muss doch Clara sein, und ich werde in dem kleinen alten Hause wohnen müssen und beinahe keine Spielsachen zum Spielen haben und, ach, so viel zu lernen. Nein, das habe ich mir vorgenommen. Wenn ich Clara bin, will ich hier unten bleiben. Es soll Ihnen nichts helfen, wenn Sie die Köpfe zusammenstecken und herunterrufen: Komm wieder herauf, Herzchen! Ich will nur hinaufsehen und sprechen: Wer bin ich denn? Sagt mir das erst, und dann, wenn ich die Person gern bin, will ich kommen. Wo nicht, so will ich hier unten bleiben, bis ich jemand anderes bin.« »Aber oh weh«, schluchzte Alice plötzlich auf. »Ich wünschte, Sie sähen herunter. Es ist mir so langweilig, hier ganz allein zu sein.« Als sie so sprach, sah sie auf ihre Hände hinab und bemerkte mit Erstaunen, dass sie beim Reden einen von den weißen Glacé-Handschuhen des Kaninchens angezogen hatte. »Wie habe ich das nur angefangen?«, dachte sie. »Ich muss wieder klein geworden sein.« Sie stand auf, ging nach dem Tische, um sich daran zu messen, und fand, dass sie jetzt ungefähr 2 Fuß hoch sei. Dabei schrumpfte sie noch zusehends ein. Sie merkte bald, dass die Ursache davon der Fächer war, den sie hielt. Sie warf ihn schnell hin, noch zur rechten Zeit, sich vor gänzlichem Verschwinden zu retten. »Das war glücklich davongekommen«, sagte Alice, sehr erschrocken über die plötzliche Veränderung, aber froh, dass sie noch existierte. »Und nun in den Garten!« Und sie lief eilig nach der kleinen Tür, aber ach, die kleine Tür war wieder verschlossen und das goldene Schlüsselchen lag auf dem Glastische wie vorher. »Und es ist schlimmer als je«, dachte das arme Kind, »denn so klein bin ich noch nie gewesen, nein, nie. Und ich sage, es ist zu schlecht, ist es!«
Wie sie die Worte sprach, glitt sie aus. Und den nächsten Augenblick, platsch, fiel sie bis ans Kinn in Salzwasser. Ihr erster Gedanke war, sie sei in die See gefallen. »Und in dem Fall kann ich mit der Eisenbahn zurückreisen«, sprach sie bei sich. Alice war einmal in ihrem Leben an der See gewesen und war zu dem allgemeinen Schluss gelangt, dass, wo man auch ans Seeufer kommt, man eine Anzahl Bademaschinen im Wasser findet, Kinder, die den Sand mit hölzernen Spaten aufgraben, dann eine Reihe Wohnhäuser und dahinter eine Eisenbahnstation. Doch merkte sie bald, dass sie sich in dem Tränenpfuhl befand, den sie geweint hatte, als sie 9 Fuß hoch war.
»Ich wünschte, ich hätte nicht so sehr geweint«, sagte Alice, als sie umherschwamm und sich herauszuhelfen suchte. »Jetzt werde ich wohl dafür bestraft werden und in meinen eigenen Tränen ertrinken. Das wird sonderbar sein, das, aber alles ist heute so sonderbar.«
In dem Augenblicke hörte sie nicht weit davon etwas in dem Pfuhle plätschern, und sie schwamm danach, zu sehen, was es sei. Erst glaubte sie, es müsse ein Walross oder ein Nilpferd sein, dann aber besann sie sich, wie klein sie jetzt war, und merkte bald, dass es nur eine Maus sei, die wie sie hineingefallen war.
»Würde es wohl etwas nützen«, dachte Alice, »diese Maus anzureden?« »Alles ist so wunderlich hier unten, dass ich glauben möchte, sie kann sprechen. Auf jeden Fall habe ich das Fragen umsonst.«
Demnach fing sie an.
»O Maus, weißt du, wie man aus diesem Pfuhle gelangt? Ich bin von dem Herumschwimmen ganz müde, O Maus.«
Alice dachte, so würde eine Maus richtig angeredet. Sie hatte es zwar noch nie getan, aber sie erinnerte sich ganz gut, in ihres Bruders lateinischer Grammatik gelesen zu haben. »Eine Maus, einer Maus, einer Maus, eine Maus, O Maus.« Die Maus sah sie etwas neugierig an und schien mit einem Auge zu blinzeln, aber sie sagte nichts.
»Vielleicht versteht sie nicht Englisch«, dachte Alice. »Es ist vielleicht eine französische Maus, die mit Wilhelm dem Eroberer rübergekommen ist.«
Denn trotz ihrer Geschichtskenntnis hatte Alice keinen ganz klaren Begriff, wie lange irgendein Ereignis her sei. Sie fing also wieder an.
»Où est ma chatte?«
was der erste Satz in ihrem französischen Konversationsbuche war. Die Maus sprang hoch auf aus dem Wasser und schien vor Angst am ganzen Leibe zu beben.
»Oh, ich bitte um Verzeihung«,
rief Alice schnell, erschrocken, dass sie das arme Tier verletzt habe. »Ich hatte ganz vergessen, dass sie Katzen nicht mögen.«
»Katzen nicht mögen«,
schrie die Maus mit kreischender, wütender Stimme.
»Würdest du Katzen mögen, wenn du an meiner Stelle wärst?«
»Nein, wohl kaum«, sagte Alice in zuredendem Tone. »Sei nicht mehr böse darüber.«
»Und doch möchte ich dir unsere Katze Dinah zeigen können. Ich glaube, du würdest Geschmack für Katzen bekommen, wenn du sie nur sehen könntest. Sie ist ein so liebes, ruhiges Tier«,
sprach Alice fort, halb zu sich selbst, wie sie gemütlich im Pfuhle daherschwamm.
»Sie sitzt und spinnt so nett beim Feuer, leckt sich die Pfoten und wäscht sich das Schnäuzchen, und sie ist so hübsch weich auf dem Schoß zu haben, und sie ist solch famoser Mäusefänger. Oh, ich bitte um Verzeihung«,
sagte Alice wieder, denn diesmal sträubte sich das ganze Fell der armen Maus, und Alice dachte, sie müsste sicherlich sehr beleidigt sein.
»Wir wollen nicht mehr davon reden, wenn du es nicht gern hast.« »Wir? Wirklich?«
entgegnete die Maus, die bis zur Schwanzspitze zitterte.
»Als ob ich je über solchen Gegenstand spräche. Unsere Familie hat von jeher Katzen verabscheut. Hässliche, niedrige, gemeine Dinger. Lass mich ihren Namen nie wieder hören.«
»Nein, gewiss nicht«, sagte Alice, eifrig bemüht, einen anderen Gegenstand der Unterhaltung zu suchen.
»Magst du gern Hunde?«
Die Maus antwortete nicht, daher fuhr Alice eifrig fort.
»Es wohnt so ein reizender kleiner Hund nicht weit von unserem Hause. Den möchte ich dir zeigen können. Ein kleiner, klaräugiger Wachtelhund, weißt du? Ach, mit solch krausem braunen Fell. Und der apportiert alles, was man ihm hinwirft. Und er kann aufrecht stehen und um sein Essen betteln und so viele Kunststücke. Ich kann mich kaum auf die Hälfte besinnen. Und er gehört einem Amtmann, weißt du? Und er sagt, er ist so nützlich. Er ist ihm 100 Pfund wert. Er sagt, er vertilgt alle Ratten und...«
»Oh, wie dumm«,
sagte Alice in reumütigem Tone.
»Ich fürchte, ich habe ihr wieder wehgetan.«
Denn die Maus schwamm so schnell sie konnte von ihr fort und brachte den Pfuhl dadurch in förmliche Bewegung. Sie rief ihr daher zärtlich nach.
»Liebes Mäuschen, komm wieder zurück und wir wollen weder von Katzen noch von Hunden reden, wenn du sie nicht gern hast.«
Als die Maus das hörte, wandte sie sich um und schwamm langsam zu ihr zurück. Ihr Gesicht war ganz blass. Vor Ärger, dachte Alice. Und sie sagte mit leiser, zitternder Stimme,
»Komm mit mir ans Ufer. Da will ich dir meine Geschichte erzählen. Dann wirst du begreifen, warum ich Katzen und Hunde nicht leiden kann.«
Es war hohe Zeit, sich fortzumachen, denn der Pfuhl begann von allerlei Vögeln und Getier zu wimmeln, die hineingefallen waren. Da war eine Ente und ein Dodo, ein roter Papagei und ein junger Adler und mehrere andere merkwürdige Geschöpfe. Alice führte sie an und die ganze Gesellschaft schwamm ans Ufer. Drittes Kapitel: Kaukusrennen und was daraus wird. Es war in der Tat eine wunderliche Gesellschaft, die sich am Strande versammelte. Die Vögel mit triefenden Federn, die übrigen Tiere mit fest anliegendem Fell, alle durch und durch nass, verstimmt und unbehaglich. Die erste Frage war, wie sie sich trocknen könnten. Es wurde eine Beratung darüber gehalten und nach wenigen Minuten kam es Alice ganz natürlich vor, vertraulich mit ihnen zu schwatzen, als ob sie sie ihr ganzes Leben lang gekannt hätte. Sie hatte sogar eine lange Auseinandersetzung mit dem Papagei, der zuletzt brummig wurde und nur noch sagte, »Ich bin älter als du und muss es besser wissen.« Dies wollte Alice nicht zugeben und fragte nach seinem Alter, und da der Papagei es durchaus nicht sagen wollte, so blieb die Sache unentschieden. Endlich rief die Maus, welche eine Person von Gewicht unter ihnen zu sein schien, »Setzt euch ihr alle und hört mir zu! Ich will euch bald genug trocken machen!« Alle setzten sich sogleich in einen großen Kreis nieder, die Maus in der Mitte. Alice hatte die Augen erwartungsvoll auf sie gerichtet, denn sie war überzeugt, sie werde sich entsetzlich erkälten, wenn sie nicht sehr bald trocknen würde. »Hm«, sagte die Maus mit wichtiger Miene, »seid ihr alle soweit? Es ist das Trockenste, worauf ich mich besinnen kann. Alle still, wenn ich bitten darf. Wilhelm der Eroberer, dessen Ansprüche vom Papste begünstigt wurden, fand bald Anhang unter den Engländern, die einen Anführer brauchten und die in jener Zeit sehr an Usurpation und Eroberung gewöhnt waren. Edwin und Morka, Grafen von Mercia und Northumbria...« »Oh«, gähnte der Papagei und schüttelte sich. »Bitte um Verzeihung«, sprach die Maus mit gerunzelter Stirne, aber sehr höflich. »Bemerkten Sie etwas?«
»Ich nicht«, erwiderte schnell der Papagei.
»Es kam mir so vor«, sagte die Maus. »Ich fahre fort. Edwin und Morka, Grafen von Mercia und Northumbria, erklärten sich für ihn. Und selbst Stigand, der patriotische Erzbischof von Canterbury, fand es ratsam...«
»Fand was?«, unterbrach die Ente.
»Fand es«, antwortete die Maus ziemlich aufgebracht. »Du wirst doch wohl wissen, was es bedeutet.«
»Ich weiß sehr wohl, was es bedeutet, wenn ich etwas finde«, sagte die Ente. »Es ist gewöhnlich ein Frosch oder ein Wurm. Die Frage ist, was fand der Erzbischof?«
Die Maus beachtete die Frage nicht, sondern fuhr hastig fort. »Fand es ratsam, von Edgar Atheling begleitet, Wilhelm entgegenzutreten und ihm die Krone anzubieten. Wilhelms Benehmen war zuerst gemäßigt, aber die Unverschämtheit seiner Normannen... Wie steht's jetzt, Liebe?« fuhr sie fort, sich an Alice wendend. »Noch ganz ebenso nass«, sagte Alice schwermütig. »Es scheint mich gar nicht trocken zu machen.«
»In dem Fall«, sagte der Dodo feierlich, indem er sich erhob, »stelle ich den Antrag, dass die Versammlung sich vertage und zur unmittelbaren Anwendung von wirksameren Mitteln schreite.«
»Sprich deutlich«, sagte der Adler. »Ich verstehe den Sinn von deinen langen Wörtern nicht und ich wette, du auch nicht.«
Und der Adler bückte sich, um ein Lächeln zu verbergen. Einige der anderen Vögel kicherten hörbar.
»Was ich sagen wollte«, sprach der Dodo in gereiztem Tone, »war, dass das beste Mittel, uns zu trocknen, ein Kaukusrennen wäre.«
»Was ist ein Kaukusrennen?«, sagte Alice. Nicht, dass ihr viel daran lag, es zu wissen, aber der Dodo hatte angehalten, als ob er eine Frage erwartete, und niemand anders schien aufgelegt zu reden.
»Nun«, meinte der Dodo, »die beste Art, es zu erklären, ist es zu spielen.«
Und da ihr vielleicht das Spiel selbst einen Winternachmittag versuchen möchtet, so will ich erzählen, wie der Dodo es anfing. Erst bezeichnete er die Bahn, eine Art Kreis.
»Es kommt nicht genau auf die Form an«, sagte er.
Und dann wurde die ganze Gesellschaft hier und da auf der Bahn aufgestellt. Es wurde kein 1, 2, 3, fort gezählt, sondern sie fingen an zu laufen, wenn es ihnen einfiel, hörten auf, wenn es ihnen einfiel, sodass es nicht leicht zu entscheiden war, wann das Rennen zu Ende war. Als sie jedoch ungefähr eine halbe Stunde gerannt und völlig getrocknet waren, rief der Dodo plötzlich, »Das Rennen ist aus!« Und sie drängten sich um ihn, außer Atem, mit der Frage, »Aber wer hat gewonnen?« Diese Frage konnte der Dodo nicht ohne tiefes Nachdenken beantworten, und er saß lange mit einem Finger an die Stirn gelegt, die Stellung, in der ihr meistens Shakespeare in seinen Bildern seht, während die übrigen schweigend auf ihn warteten. Endlich sprach der Dodo,
»Jeder hat gewonnen und alle sollen Preise haben.« Aber wer soll die Preise geben? Fragte ein ganzer Chor von Stimmen.
Versteht sich sie, sagte der Dodo mit dem Finger auf Alice zeigend. Und sogleich umgab sie die ganze Gesellschaft, alle durcheinander rufend, Preise, Preise!
Alice wusste nicht im geringsten, was da zu tun sei. In ihrer Verzweiflung fuhr sie mit der Hand in die Tasche und zog eine Schachtel Zuckerplätzchen hervor. Glücklicherweise war das Salzwasser nicht hineingedrungen und verteilte sie als Preise. Sie reichten gerade herum, eins für jeden.
»Aber sie selbst muss auch einen Preis bekommen, wisst ihr?« sagte die Maus.
»Versteht sich«, entgegnete der Dodo ernst. »Was hast du noch in der Tasche?« fuhr er zu Alice gewandt fort.
»Nur einen Fingerhut«, sagte Alice traurig.
»Reiche ihn mir herüber«, versetzte der Dodo.
Darauf versammelten sich wieder alle um sie, während der Dodo ihr den Fingerhut feierlich überreichte mit den Worten,
»Wir bitten, Sie wollen uns gütigst mit der Annahme dieses eleganten Fingerhutes beehren.«
Und als er diese kurze Rede beendigt hatte, folgte allgemeines Beifallklatschen. Alice fand dies alles höchst albern, aber die ganze Gesellschaft sah so ernst aus, dass sie sich nicht zu lachen getraute. Und da ihr keine passende Antwort einfiel, verbeugte sie sich einfach und nahm den Fingerhut ganz ehrbar in Empfang. Nun mussten zunächst die Zuckerplätzchen verzehrt werden, was nicht wenig Lärm und Verwirrung hervorrief. Die großen Vögel nämlich beklagten sich, dass sie nichts schmecken konnten, die kleinen aber verschluckten sich und mussten auf den Rücken geklopft werden. Endlich war auch dies vollbracht und alle setzten sich im Kreis herum und drangen in das Mäuslein, noch etwas zu erzählen.
»Du hast mir deine Geschichte versprochen«, sagte Alice. »Und woher es kommt, dass du K und H nicht leiden kannst«, fügte sie leise hinzu, um nur das niedliche Tierchen nicht wieder böse zu machen.
»Ach«, seufzte das Mäuslein, »ihr macht euch ja aus meinem Erzählen doch nichts. Ich bin euch mit meiner Geschichte zu langschwänzig und zu tragisch.«
Dabei sah sie Alice fragend an.
»Langschwänzig?
Das muss wahr sein«,
rief Alice und sah nun erst mit rechter Verwunderung auf den geringelten Schwanz der Maus hinab.
»Aber wieso tragisch? Was trägst du denn?«
Während sie noch darüber nachsann, fing die langschwänzige Erzählung schon an. Folgender Gestalt.
Philax sprach zu der Maus, die er traf in dem Haus. »Geh mit mir vor Gericht, dass ich dich verklage. Komm und wehr dich nicht mehr. Ich muss haben ein Verhör, denn ich habe nichts zu tun und das schon 2 Tage.« Sprach die Maus zum Köter. »Solch Verhör, lieber Herr, ohne Richter, ohne Zeugen tut nicht Not.«
»Ich bin Zeuge, ich bin Richter«, sprach er schlau und schnitt Gesichter. »Das Verhör leite ich und verdamme dich zum Tod.«
»Du passt nicht auf«, sagte die Maus strenge zu Alice. »Woran denkst du?«
»Ich bitte um Verzeihung«, sagte Alice sehr bescheiden. »Du warst bis zur 5. Biegung gekommen, glaube ich.«
»Mitnichten«, sagte die Maus entschieden und sehr ärgerlich.
»Nichten«, rief Alice, die gern neue Bekanntschaften machte und sah sich neugierig überall um. »Oh, wo sind sie, deine Nichten? Lass mich gehen und sie herholen.«
»Das werde ich schön bleiben lassen«, sagte die Maus, indem sie aufstand und fortging. »Deinen Unsinn kann ich nicht mehr mit anhören.«
»Ich meinte es nicht böse«, entschuldigte sich die arme Alice. »Aber du bist so sehr empfindlich, du...«
Das Mäuslein brummte nur als Antwort.
»Bitte komm wieder und erzähle deine Geschichte aus«, rief Alice ihr nach,
und die anderen wiederholten im Chor, »Ja, bitte!« Aber das Mäuschen schüttelte unwillig mit dem Kopfe und ging schnell fort.
»Wie schade, dass sie nicht bleiben wollte«,
seufzte der Papagei, sobald es nicht mehr zu sehen war, und eine alte Unke nahm die Gelegenheit wahr, zu ihrer Tochter zu sagen,
»Ja, mein Kind, lass dir dies eine Lehre sein, niemals übler Laune zu sein.«
»Halt den Mund, Mama«, sagte die junge Unke etwas naseweiß.
»Wahrhaftig, du würdest die Geduld einer Auster erschöpfen.«
»Ich wünschte, ich hätte unsere Dinah hier. Das wünschte ich«, sagte Alice laut, ohne jemand insbesondere anzureden. »Sie würde sie bald zurückholen.«
»Und wer ist Dinah, wenn ich fragen darf?«, sagte der Papagei.
Alice antwortete eifrig, denn sie sprach gar zu gern von ihrem Liebling.
»Dinah ist unsere Katze. Und sie ist auch so geschickt im Mäusefangen, ihr könnt's euch gar nicht denken. Und ach, hättet ihr sie nur Vögel jagen sehen, ich sage euch, sie frisst einen kleinen Vogel, so wie sie ihn zu Gesicht bekommt.«
Diese Mitteilung verursachte große Aufregung in der Gesellschaft. Einige der Vögel machten sich augenblicklich davon. Eine alte Elster fing an, sich sorgfältig einzuwickeln, indem sie bemerkte,
»Ich muss wirklich nach Hause gehen, die Nachtluft ist nicht gut für meinen Hals.«
Und ein Kanarienvogel piepte zitternd zu seinen Kleinen,
»Kommt fort, Kinder, es ist die höchste Zeit für euch, zu Bett zu gehen.«
Unter verschiedenen Entschuldigungen entfernten sich alle, und Alice war bald ganz allein.
Hätte ich nur Dina nicht erwähnt, sprach sie bei sich mit betrübtem Tone. Niemand scheint sie gern zu haben hier unten, und dabei ist sie doch die beste Katze von der Welt. Oh, meine liebe Dina, ob ich dich wohl je wiedersehen werde? Dabei fing die arme Alice von neuem zu weinen an, denn sie fühlte sich gar zu einsam und mutlos. Nach einem Weilchen jedoch hörte sie wieder ein Trappeln von Schritten in der Entfernung und blickte aufmerksam hin, halb in der Hoffnung, dass die Maus sich besonnen habe und zurückkomme, ihre Geschichte auszuerzählen.